Dieser Talk wird Ihnen präsentiert von Amin Travel Zürich. Der Spezialist bietet Reisen auf das portugiesische Festland, die Azoren, Madeira und Porto Santa an.
Das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Hallo miteinander. Ich bin Reto Sutter, Chefredakteur von Travel News und heute am Hauptsitz vom Ferienflüger Edelweiss im Circle am Flughafen Zürich. Mein Gast im Podcast ist diese Woche der Boris Djordjevic, Projektleiter von der A350-Reihenflottung bei der Edelweiss. Herzlich willkommen, Boris, im Talk.
Danke vielmals und herzlich willkommen bei uns, Reto.
Boris, knapp 2 Monate geht es noch, dann findet der erste Flug von der Edelweiss mit einem Airbus A350 von Zürich auf Teneriffa statt. Hast du schlaflose Nächte oder bist du komplett tiefenentspannt?
Ja, ich glaube, wie es bei so einem Projekt ist, jetzt kommen wir in die heiße Phase. Also komplett tiefenentspannt würde ich nicht sagen, aber schlaflose Nächte sind es auch nicht. Also wir sind da wirklich mit einem super Team schon seit bald 2 Jahren an dem Thema dran und sind alle überzeugt, dass das zeitlich auch gut kommt.
Das heisst, Sie sind voll im Zeitplan drin?
Das ist so, ja. Also wir haben vor rund 2 Jahren, wo es darum gegangen ist, in die Richtung zu gehen mit dem A350 und die zu beschaffen, uns mal das Ziel gesteckt, dass wir im Juli 2025 würden, die erste Maschine gerne im Betrieb haben und haben dann nach ersten Abklärungen Verfügbarkeit dann am Markt, vor allem vieles davon, in welchem Zeitplan, dass wir das können umsetzen, ist extern treiben, was ist verfügbar, wo können wir den Flüger in Paint schicken, in die Maintenance schicken. Haben dann können feststellen, dass wir das Ganze auch schon 3 Monate führen ziehen. Und so sind wir dann auf dem April 25 gelandet und sind jetzt auch schon seit rund 1,5 Jahren an diesem Zeitplan dran und halten daran fest.
Sonst haben wir immer das Gefühl, bei so Projekten, dass sich die eher verzögern, dass das eher dann wieder länger geht. Ist man da einfach so abhängig, dass man sagt, jetzt innerhalb von dieser Branche, dass sie wie gar nicht anders haben können? Oder ist das auch in der Aviatikbranche sonst eher so, dass das alles ein bisschen später wird?
Also das ist sicher innerhalb von der Aviatikbranche, ich glaube, gerade das Thema, das man auch in den letzten Jahren immer mehr sieht. Der Hintergrund davon ist teilweise auch pandemietrieben, dass einfach die Lieferzeiten, Verfügbarkeiten von, wie ich es vorher gesagt habe, Slots, aber auch Ersatzteile, einfach so eng geworden sind und dass man da teilweise auch auf 2, 3, 4 Jahre raus muss planen. Ich denke, dem sind wir schon auch bei gewissen Themen ausgeliefert, das merkt man. Teile, die man bestellt, wo man sich könnte denken, das sind ja nur einzelne Schräubchen oder so, das sollte doch relativ schnell gehen, da geht es dann relativ lang, bis die da sind. Ich denke aber, ein grosser Vorteil, den wir da haben, ist, dass wir seit bald 2 Jahren etwa wissen, mit was wir arbeiten, uns auf das können vorbereiten und dass wir auch agil sind und wo es vielleicht im ersten Moment noch nicht geklappt, dann nicht aufgeben, sondern dann die nächste Möglichkeit suchen, um es möglich zu machen.
Mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade im Moment?
Also jetzt ist Anfang Februar, es geht noch etwa 2 Monate. Der Flüger selber ist in der Endphase, was den Maintenance-Check angeht, die erste Maschine. Und von dem her, dort läuft es ziemlich gut. Da sind ja die Technikkollegen vor allem dran. Wo wir jetzt noch dran sind, ist auch das Aufgleisen von den ganzen Events, die wir dann werden haben. Wir werden Ende März die Möglichkeit haben, sowohl Medienvertreter, Partner von uns, aber dann auch natürlich für alle unsere Mitarbeiter, die Möglichkeit zu haben, den Flüger einmal zu sehen und zu erleben. Eine Taufe, die wir traditionell immer machen, wenn ein neues Flugzeug zu unserer Flotte stößt. Und das ist jetzt natürlich dadurch, dass es nicht nur ein neues oder zusätzliches Flugzeug ist, sondern der neue Typ. Und wir uns sehr auch alle intern auf den freuen. Natürlich auch ein Highlight, wo wir jetzt auch noch drauf am Hinschaffen sind. Und auch einfach, wo es sonst gerade noch Themen gibt, überall im Betrieb.
Du hast es angetönt, ein neuer Flugzeugtyp, nicht einfach nur in Anführungs- und Schlusszeichen ein neues Flugzeug. Gibt es da noch ein spezielles Ritual oder eine spezielle Tradition, dass man da irgendwie das festlich noch umrahmt? Oder ist das einfach auch sonst wie bei einer normalen Taufe?
Also wir werden da sicher dem Rechnung tragen, dass das jetzt ein grosser Meilenstein ist für die Edelweiss. Ganz viel möchte ich nicht verraten. Aber wir machen uns natürlich da schon Gedanken, wie wir das können auch für Fans irgendwie zugänglich machen und das Ganze mehr erlebbar machen, wie wenn es jetzt sonst ein anderer Flüger ist, der da auf Zürich kommt. Taufe habe ich vorhin schon angesprochen. Unsere Flüger, die sind nach Regionen getauft, wo sedelweise auch wächst. Und das werden wir auch da entsprechend weiterführen, das Konzept. Und es wird aber in einem grösseren Umfang dann zum Fest kommen, wie wir es sonst gewohnt sind.
Welche Herausforderungen stellen sich eigentlich bei der Einflottung von einem neuen Flugzeugtyp? Was sind da so die grössten Hindernisse, die du jetzt vielleicht zum Teil hast müssen aus dem Weg räumen oder zum Glück hast können umgehen?
Ja, also so ein Flugzeug ist natürlich schon auch irgendwo durch ein Herzstück von einer Airline und der ganze Betrieb und die anderen Bereiche drumherum bauen auch darauf auf. Und bei uns tun wir jetzt ja mit dem Schritt vom A340 zum A350 die gesamte Langstreckenflotte erneuern. Und entsprechend hängen da auch ganz viele Fäden an dem Herzstück sozusagen, wo man dann auch entsprechend sich weiterentwickeln muss. Ich glaube, die Hauptherausforderung an diesem Thema ist darum auch einfach die schier Breite der Themen. Sei es von den Finanzen, über das Netzwerk, über Technik, Operation, Training. Überall wird irgendetwas bewegt, teilweise mehr, teilweise fundamental, aber bei anderen Bereichen vielleicht auch im kleineren Rahmen. Und in dem sind die breiten Themen aufzufangen, auch zu sicherstellen, dass die Bereiche miteinander abgestimmt sind, dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Das ist eigentlich so das Hauptziel und gleichzeitig auch eine Quelle von einer Herausforderung, wie du dir sicher kannst vorstellen. Ich denke, wir haben es vorher ein bisschen angesprochen. Du hast ja auch das Thema Verzögerungen generell im Umfeld thematisiert. Ich glaube, wenn ich jetzt etwas Spezifisches müsste rauspicken, dann ist es wahrscheinlich schon auch die Situation auf dem Beschaffungsmarkt, dass es einfach viele Themen nicht so verfügbar gibt, wie man das sich vielleicht in der Vergangenheit gewohnt ist. Und wie gesagt, aber da sind wir auch schon seit eineinhalb Jahren dran, Ersatzteile am Beschaffen, uns am Vorbereiten. Und darum haben wir da sicher von Anfang an ein wichtiges Augenmerk darauf gelegt.
Wie schafft man es, dass man dann eben gleich an die Teile ankommt? Einfach der frühe Vogel fängt den Wurm oder wie läuft das auch eben Kontakt über ein Netzwerk?
Ja, teilweise schon auch der frühe Vogel. Also das spielt sicher auch eine Rolle. Ich meine, du kannst dir vorstellen, wenn es gewisse Slots gibt auf dem Markt, dann die sind vielleicht irgendwann vergriffen. Das haben wir jetzt schon auch in diesem Projekt müssen oder nicht müssen merken, aber mit dem auch umgehen. Normalerweise schickst du vielleicht so ein Flugzeug, planst ja, also hast es im Betrieb und möchtest dann auch die Zeit, wo der Flieger dann am Boden steht, sei es für ein Maintenance-Event, für einen Umbau oder auch für eine Lackierung, die möchtest du möglichst reduzieren und das Flugzeug dann wieder möglichst schnell in Betrieb zu bringen. Und wir haben jetzt da halt schon auch den Vorteil gehabt, dass die Flieger vor etwa eineinhalb Jahren eingekauft worden sind von der Lufthansa-Gruppe und dass wir uns jetzt auch so ein bisschen die Puzzleteile, die jetzt gemacht werden bis wir die Flüge bei uns einflotten können, dass wir uns da auch ein bisschen am Markt orientieren können. Das heisst, man kann auch mal eine Standzeit wählen, die vielleicht für andere Airlines nicht so beliebt sind, weil sie zumindest in der Hochphase sind, wo aber für uns jetzt im Projekt durchaus möglich gewesen sind, weil die Flüge am Boden stehen. Und das andere Thema, ja, also es ist dann halt nicht so einfach, dass man irgendwo in einen Webshop geht, bestellen drückt und dann wird das geliefert, sondern da muss man dann vielleicht mal verschiedene Quellen anschauen, das Gespräch suchen mit Zulieferern, denen vielleicht auch aufzeigen, wie zentral und relevant das auch ist für uns. Aber da haben wir ja auch sonst schon genug Erfahrungen, Kontakt und auch die Unterstützung, die wir sie brauchen.
Was könnte der Terminplan jetzt noch durcheinander wirbeln? Gibt es da Sachen, die noch so ein bisschen drauf schillst und sagst, das müsste nicht unbedingt sein oder bist jetzt guten Mutes, dass alles, was jetzt mal so terminiert ist, wirklich kann stattfinden?
Also grundsätzlich ist der Flüger ist dann da zu Zürich, wenn er dann auch effektiv da ist. Und ich meine, logisch gibt es jetzt noch ein paar Meilensteine dazwischen, wo auch Inspektionen noch mit verschiedenen Ämtern beinhaltet und schlussendlich, das ist aber in der Luftfahrt generell so, kannst immer irgendwo, kannst am nächsten Tag nochmal reinkommen in den Flieger, der tipptopp ist und dann leuchtet vielleicht wie mal ein Lämpchen auf und dann muss man sich das anschauen. Aber grundsätzlich sind die Flieger in einem Top-Zustand und haben jetzt auch die Zeit, die sie gebraucht haben, in der Maintenance verbracht. Und darum, ich meine, das Restrisiko hast du immer bei so einem Projekt, aber wir sind wirklich guter Dinge, dass das gut kommt.
Welche Stationen durchläuft eigentlich so ein neues Flugzeug, bevor es dann zum ersten Mal mit Passagieren abhebt?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein grosser Unterschied zu Flugzeugen, wo man direkt ab einem Werk übernimmt. Das nennt man auch Linefit. Wenn Hersteller jetzt bei uns, konkret wäre das Airbus, das Flugzeug fertigt und dann geht schon mit der finalen Bemalung, mit der finalen Kabine an eine Airline übergibt. Die Flugzeuge, die wir einflotten, die haben schon das Vorleben gehabt bei einer anderen Airline. Und entsprechend gibt es da so, wie du sagst, ein paar Stationen, wo die zuerst mal durchlaufen müssen. Das ist zum einen, dass wir den Flüger erstmal zu einem Edelweissflüger machen. Das betrifft zum einen die Kabine drin, das Innenleben von dem Flugzeug, aber dann auch von außen. Wir haben den Paint schon gemacht auf zwei Maschinen, letzten Sommer, haben auch die modernisierte Livery in dem Zusammenhang können vorstellen. Also das sind sicher mal wichtige Stationen, wo so ein Flüger durchlaufen muss. Dann habe ich es vorher schon gesagt, jedes Flugzeug muss periodisch gewisse Checks machen, es sind auch technische Upgrades in der Zwischenzeit auf den Markt kommen, wo die Flüger vielleicht noch nicht hatten, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie gebaut haben. Das ist also auch ein wichtiger Block, Maintenance entsprechend auf denen abzuschliessen. Dann tun wir jedes Flugzeug, bevor es in Betrieb kommt, mit Passagieren noch zusätzlich nochmal auf Herz und Nieren prüfen, in einem Maintenance-Checkflug. Der ist sicher auch zentral und schlussendlich muss dann das Flugzeug dann auch auf Zürich überführt werden, was man Stand heute jetzt für die erste Maschine Mitte März erwartet.
Du hast vorher gesagt, du bist jetzt 1,5 Jahre dran mit dem Projekt. Wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Wie wird man Projektleiter von der Einflottung von einem neuen Flugzeugtyp?
Also ich bin Teil vom Corporate Development Team, geführt vom Chef Eno Lütke. In diesem Team liegt auch die Verantwortung für die Flottenentwicklung generell bei der Edelweiss. Das hat vor rund 2 Jahren angefangen, dass man sich mal im Austausch mit der Lufthansa die Flüger konkret angeschaut hat. Und ich bin dort entsprechend auch unterstützend dabei gewesen, wo es darum gegangen ist, zu beurteilen, finanziell auch, mit welchem Zeitplan können wir die Flüger einflotten. Und wo dann die Entscheidung getroffen worden ist, dass wir die Flüger gerne möchten haben, dann ist es irgendwie auf der Hand auch gelegen, um dort dann auch die koordinative Rolle zu übernehmen. Wie ich es eingangs gesagt habe, zwischen dem ganzen Bereich und irgendwie das Projekt also ein bisschen die Fäden zusammenzuheben.
Was hast du für einen Werdegang? Was hast du vorher gemacht? Hast du eine Pilotenlizenz? Kannst du noch etwas sagen zu deinem Background?
Nein, gar nicht. Also ich hatte einfach schon immer eine Faszination für die Aviatik. Ich habe studiert in St. Gallen im betriebswirtschaftlichen Bereich und bin dann in der Unternehmensberatung ein bisschen tätig gewesen. Dann ist so ein bisschen der Zeitpunkt gekommen für einen Jobwechsel. Da war aber gerade unglücklich gewesen mit der Pandemie. Wenn man sich vorstellen kann, sind da die Stellenausschreibungen relativ trocken gewesen im Aviatikbereich. Anders ist es im E-Commerce gegangen. Die haben natürlich einen Boom gehabt zu dieser Zeit. Und dort bin ich dann noch zwischen der Unternehmensberatung und jetzt meiner Stelle, wo ich seit etwa 3 Jahren bei der Edelweiss habe, noch gewesen. Und habe dann eben die Stelle im Corporate Development gesehen. So ein bisschen auch das, was mich sehr interessiert, die breiten Perspektiven aufs Unternehmen, Entwicklungsthemen und auch das Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Bereichen.
Im Angebot von Amin Travel finden Sie maßgeschneiderte Mietwagen, Wander- und Kulturreisen sowie Inselhüpfen. Das portugiesische Festland bietet Schlösser, Burgen, schöne Strände, abwechslungsreiche Landschaften sowie mit Lissabon und Porto 2 mondäne Großstädte. Die Inselwelt im Atlantik ist tropisch und fruchtbar und dank dem Mikroklima ganzjährig eine Reise wert.
Wenn ein neues Flugzeug kommt, dann muss man das Personal ja auch schulen, damit das alles dann reibungslos läuft. Wie aufwendig ist jetzt das Schulungsprogramm für Piloten, die Flight Attendant und die Techniker?
Genau, also bei der Edelweiss sind unsere Crews grundsätzlich im sogenannten Mixed Fleet Flying Konzept unterwegs. Das heisst, sowohl Kabine wie auch Cockpit bewegen 2 verschiedene Typen. Das ist jetzt heute 320 und 340 und wird dann natürlich in Zukunft dann der 320 und der 350 sein. Bei der Umschulung muss man auch einmal zwischen Cockpit und Kabinen unterscheiden. Bei den Kabinen ist es so, dass lizenztechnisch der 330, 340 und 350 ein Typ sind mit verschiedenen Varianten. Das heisst, in der Übergangsphase werden dann die Cabin Crews können auf dem 320, 340 und 350 eingesetzt werden. Dadurch, dass sie schon auf den Langstrecken ausgebildet sind und dass der 350 eine Variante ist vom 340, gibt es da ein Umschulungsprogramm, wo ein Tag geht und wo nochmal die sicherheitsrelevanten Themen geschult werden. Das ist beispielsweise Door-Training, Emergency Equipment, Stationen, aber auch generell sich ein vertraut machen mit dem neuen Layout der Kabine. Dort haben wir auch schon können jetzt um die 200 Cabin Crews ausbilden und werden etwa bis im Sommer dann, das können abschliessen bei allen Cabin Crews, die heute schon auf dem 340 ausgebildet sind. Bei den Cockpits sieht es ein bisschen anders aus. Die können auf zwei Typen unterwegs sein. Das heisst, dort wird dann die Entscheidung kommen, wenn man in die Umschulung geht, lässt man den 320 oder lässt man den 340 verfallen. Im Zielzustand wird es natürlich wieder der 320 und der 350 sein. Piloten, dort starten wir Mitte Februar mit dem ersten Umschulungskurs. Das wird dann in 12er Gruppen stattfinden, rund jeden Monat ein Kurs und orientiert sich dann auch am Verlauf, wie man die einzelnen oder die weiteren Flüger dann in Betrieb nehmen. Das Pilotenprogramm sieht vor 8 Tagen Theorieschulung, dann rund 9 Sessions im Simulator, wo man hier in Zürich machen kann, wo letztes Jahr auch eingeweiht worden ist von der LAT. Und dann nochmal 6 bis 10 Instruktionsflüge auf der Linie. Also dort geht die Umschulung rund 1 bis 2 Monate. Ist dann wirklich ein individuelles Programm, dann auch je nach Pilot. Und dort werden wir auch an der Umschulung noch dran sein, bis Grössenordnung Mitte 27, wenn dann der letzte 340 unsere Flotte verlässt.
Wie gross ist der Unterschied für Piloten zwischen dem 340 und dem 350?
Im Detail müssen wir da jetzt wahrscheinlich einen Pilot fragen. Wir haben schon 4 Instruktoren können ausbilden lassen im letzten Herbst bei der Lufthansa. Sie sind dort geflogen, haben die ganze Lizenzausbildung gemacht. Und ich kann in dem Sinn weitergeben, was sie bis jetzt zurückgemolden haben. Und das ist wirklich wie eine neue Generation von Flugzeugen, die man sich vorstellen muss aus Pilotenperspektive, mit dem System, wie man unterstützt wird, wie der Flüger, ich sage jetzt mal, noch für einen mitdenkt, aber auch mit den Möglichkeiten, die man hat. Ich glaube, wenn man sich auch nur mal ein Bild anschaut, mit den grösseren Screens, dann wird wahrscheinlich auch ein Laie auf den ersten Moment sehen, dass da einfach ja, eine Generation dazwischen liegt, wo jetzt vielleicht nicht wie bei den Handys vom einen Jahr aufs nächste geht, sondern in der Fliegerei sind da halt ein paar Jahrzehnte dazwischen. Aber das ist wirklich die nächste Weiterentwicklungsstufe.
Ihr startet mit einem Flug auf Teneriffa am 1. April und auch nachher bis Mitte Mai ist der erste A350er nur auf der Kurzstrecke unterwegs. Was ist das Ziel von euch mit diesen Kurzstreckenflügen? Was passiert dort genau?
Ich habe es vorher erwähnt mit dem Cockpit-Training. Die haben 6 bis 10 Instruktionsflüge auf der Linie, bis sie dann wirklich final ausgecheckt sind. Und dadurch, dass wir alle 3 Monate ein Flugzeug einflottet, brauchen wir am Anfang auch einfach die zusätzlichen Trainingsflüge, um ein genug grosses Score auszubilden. Und du kannst dir vorstellen, wenn das nur auf der Langstrecke wird stattfinden, dann je nachdem, wie lange das man vor Ort ist, mit den Ruhetagen etc., wird das ganze Training recht in die Länge ziehen. Darum haben wir uns auch entschieden, in den ersten 1,5 Monaten nur auf der Kurzstrecke unterwegs zu sein, in verschiedenen Destinationen. Und auch dann darüber hinaus wird es noch einen gewissen Anteil Kurzstrecke geben. Bis in Oktober ist das aktuell so geplant. Und ab der zweiten Maschine, die dann aber im Juli kommt, wird dann auf dieser Maschine dann ausschließlich Langstrecke operiert.
Wenn jetzt jemand zulässt, der gerne in einem A350er so einen Europaflug machen würde, kann er einen Platz buchen? Hat es da noch Platz? Wie sieht das aus?
Absolut, ja. Also die Flüge sind schon länger publiziert bei uns. Man sieht es auch, wenn man den Flug möchte buchen, auf welchem Typ das der stattfindet. Wir haben jetzt in der ersten Phase vom 2. April, der 1. April ist eine Ausnahme, das ist der Teneriffa-Flug, den du angekündigt hast als erster Flug. Zwischen dem 2. April und Mitte Mai sind wir auf Faro, Mallorca, Antalya, Ibiza, Heraklion und Pristina unterwegs. Es ist dann aber nicht immer jeder Flug an diese Destination dann auch zwingend mit dem 350. Teilweise sind es nur einige Flüge pro Woche. Aber also für alle, die den 350 mal möchten erleben, aber noch nicht gerade Ferien weiter weg geplant hat jetzt in diesem Jahr, ist das sicher im Frühling oder Sommer die Gelegenheit, um auch mal auf der Kurzstrecke irgendwo mit dem modernsten Gerät unterwegs zu sein.
Du hast es angetönt, der zweite A350er soll im Sommer zu der Flotte stoßen und auf der Langstrecke Vancouver bedienen. Bis im Winter sollen dann nochmal zwei Flüger vom neuen Flugzeugtyp dazukommen. Ist schon klar, welche Destinationen im nächsten Winterflugplan angeflogen werden mit den A350er?
Ja, die Flüge sind auch schon publiziert, also auch die kann man schon buchen. Sind einige Destinationen, die dann mit dem vierten Flugzeug, das dann im Dezember zu uns stoßen könnte, bedient werden auf der Langstrecke. Da gehört beispielsweise das Tampa dazu, das Bogota, Cartagena, aber auch das Cancun und noch andere Destinationen. Da lohnt es sich wirklich auch dann mal zu schauen, ab wann das die genau auf dem 350 dann unterwegs sind. Ja. Aber mit vier von den sechs Langstreckenflügern schon auf dem 350 können wir natürlich schon relativ breites Portfolio dann auf der Langstrecke mit dem 350 fliegen.
Edelweiss übernimmt die A350er von LATAM Airlines und verändert bei der Innenausstattung am Anfang nur sehr wenig. Wieso eigentlich?
Ja, das hängt auch wieder mit dem zusammen, was ich eingangs gesagt habe. Also wir wissen ja seit etwa 2023, dass wir mit diesen Flügern in die Zukunft gehen möchte und dass wir auch möchte ein topmodernes Produkt in der Kabine installieren. Das ist etwa Ende 26 möglich. Also das zeigt dann einmal auf, die Vorlaufzeiten, die mittlerweile auf dem Markt sind, das hängt auch mit Zertifizierung von Sitz zusammen, das hängt aber einfach auch mit Lieferfristen zusammen, weil wir natürlich nicht die Ersten sind, die schreien und neue Sitz möchten, sondern da muss man sich irgendwie einreihen. Und die Kabine, die du angesprochen hast von der LATAM, die ist rein von der Klasse her relativ ähnlich wie das, was wir heute auf dem A340 fliegen. Eine Business Class selbstverständlich, ein Economy Max, also ein Economy Klasse grundsätzlich mit mehr Produktbestandteil, aber auch mehr Sitzabstand und mehr Sitzrecline und dann die Economy-Klasse. Und darum haben wir uns auch dazu entschieden, dass wir im ersten Moment mit dieser Konfiguration werden starten, weil sonst hätten wir die gesamte Einflottung noch müssen um rund eineinhalb Jahre verzögern.
Inwiefern können sich die Passagiere schon vor der kompletten Umgestaltung auf ein Upgrade freuen in der Kabine?
Also, Kabinen an sich in einem A350 ist schon ein ganz anderes Reisenerlebnis. Ich weiß nicht, ob du selber mal damit unterwegs gewesen bist.
Noch nicht bis jetzt,
noch nein. Nicht. Also, dann auf der Kurzstrecke zumindest unbedingt mal gehen. Du hast einen grösseren Rumpf, es gibt mehr Platz in der Kabine, du hast grössere Fenster, generell einen besseren Luftdruck und Luftfeuchtigkeit und die Maschine ist auch leisliger. Also, das an sich, was jetzt nochmal mit dem Flugzeugtyp zusammenhängt und wo der Gast auch spürt, ist schon mal ein Upgrade. Die Kabine heute, die kommt mit einer Lie-Flat Business Class, wie man sich auch bei der Edelweiss gewohnt ist. Die Sitze an sich, die sind aber von einer anderen, sag jetzt mal, Philosophie. Die heutigen Sitze, die man kennt, die fahren ja typischerweise dann mit den Füßen beim Vordersitz rein. Das kreiert so einen Tunnel, wo man dann quasi das Bett hat. Und die Sitze, die wir jetzt in der ersten Phase werden, in der Business Class haben, die haben den Tunnel nicht, sondern haben wirklich viel Stau, also viel Platz auch, wo sie bietet, dadurch, dass ein Ottoman vorne vor dem Vordersitz befestigt ist, wo man dann auch die ganze Breite hat, entsprechend dann auch zum Schlafen beispielsweise. Also da können sich die Leute sicher darauf freuen und auch natürlich, was Bildschirmgröße angeht, gerade in der Business ist es wirklich ein markanter Unterschied zu heute. Die Stromversorgung, auch Bildschirmgröße in der Eco. Da kann man sich wirklich auf ein angenehmes Reisenerlebnis freuen.
Kannst du einen Ausblick geben auf das, was nachher kommt? Wie konkret ist das schon?
Ja, im Detail kann ich es noch nicht erzählen, aber wir werden mit dem Umbau dann ab Ende 26 auch eine Premium Economy Kabine bei uns einbauen. Werden unsere Business Class Sitzanzahl nochmal erhöhen und dann auch auf ein wirklich topmodernes Produkt, wie man es heutzutage auch aus dem Markt kennt, können setzen.
Wir haben vorher schon darüber geredet, über den Erstflug an dem 1. April. Wie gross ist die Vorfreude bei dir, wenn es dann wirklich das erste Mal ab in die Luft geht, mit dem neuen A350er?
Ja, sehr, wirklich, weil das ist jetzt der Meilenstein, wo wir darauf hinschaffen oder hingeschafft haben, auch in der Vergangenheit, und wo sich dann vielleicht auch die ein oder andere schlaflose Nacht dann auch so ein bisschen sagen jetzt mal, das Resultat auch wirklich sichtbar wird, wenn wir das Flugzeug dann in Zürich haben und vor allem mit den Passagieren am 1. April können in die Luft gehen. Mich freut es auch immer wieder, zum sehen, dass auch extern die Freude da ist. Also wir haben auch Anfragen bekommen von verschiedenen Stationen, die gerne würden den ersten Flug haben bei sich und in dem Sinne den Meilenstein auch mit uns feiern. Wir haben uns jetzt für Teneriffa entschieden, aber es gibt irgendwie auch ein gutes Gefühl, wenn man auch merkt, sei es jetzt intern oder extern, die Leute freuen sich wirklich auf den Meilenstein und auf die Zukunft bei Edelweiss.
Wirst du regelmäßig auf diesen ersten Flügen dabei sein oder würde das keinen Sinn machen, weil bis dann eigentlich schon alles grundsätzlich muss laufen und du dort gar nicht mehr gross Einfluss nehmen
kannst? Absolut. Also ich meine, die Experten sind sowieso die Leute in den einzelnen Teams. Ich freue mich sehr darauf, um beim ersten Flug am 1. April dabei sein. Und dann wird das Ganze eingespielt sein, auch dann schon. Und entsprechend lohnt es sich jetzt nicht gerade bei jeder Maschine nochmal mitzugehen. Aber der erste Flug, der ist sicher ein wichtiger Moment.
Wenn du jetzt eine persönliche Traumroute könntest fliegen mit so einem A350er, welche wäre das?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wir haben so viele coole Destinationen. Ich glaube, wenn ich jetzt aktuell da gerade am Flughafen oder in der Umgebung morgen einmal aufstehe und sehe, wie grau das draußen ist, dann zieht es mich schon recht in die Wärme. Also ich glaube, ein Kapstadt oder ein Phuket würde ich jetzt sehr gerne machen. Das Kapstadt kommt im Herbst auf der 350. Ich glaube, Phuket geht es noch ein bisschen länger. Aber da gibt es wirklich genug Auswahl.
Boris, wir kommen schon langsam zum Schluss vom Gespräch. Und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich würdest fertig machen. Ein Flugerlebnis ist für mich perfekt, wenn?
Wenn ich mich wohl an Bord fühle und wenn alles funktioniert.
Der grösste Vorteil, den die Passagiere im A350er gegenüber dem A340er haben, ist?
Die angenehme und ruhige Kabine.
Und meine nächste Reise geht auf?
Spanien.
Boris Djordjevic, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute, ganz besonders natürlich jetzt beim Endspurt von der Einflottung der A350er.
Danke vielmals und hoffentlich bist du dann auch mal auf einem Flug dabei.
Hoffe es, dass es dazu kommt, definitiv. Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe vom Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns über eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen und regelmäßigen Besuch auf unserer Website travelnews.ch. Ciao miteinander.